Hi, ich bin Christina. Im echten Leben komme ich aus Bielefeld, arbeite beim Radio. Mein Mann heißt Christoph, mein Kater Kriechbaum. Bei Twitter folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 48.
Oliver.
Alter.
42.
Ich lebe in
Hamburg.
Bei Twitter bin ich
Nerbelow.
Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade?
7.
Für eine 10 bräuchte ich
Gesundheit und ein Kind.
Die größte Herausforderung in meinem Leben ist
geduldig zu bleiben.
Das macht mich momentan ein bisschen wahnsinnig.
Twitter.
Politik ist
wichtig, aber sollte nicht ständig präsent sein.
Musik ist
das Wichtigste.
Danach riecht meine Kindheit.
Nach einer alten Kegelbahn meiner Oma.
Darauf bin ich richtig stolz.
Mein beruflicher Werdegang.
Wenn ich was an Twitter ändern könnte, würde ich
einfach nur die Zeit zurückdrehen.
Wenn du morgen sterben müsstest, was bereust du nicht getan zu haben?
Bereue auf jeden Fall, mich nicht von meinem Vater verabschiedet haben zu können.
Worum kümmerst du dich mehr, Körper oder Geist?
Im Moment leider mit dem Körper.
Mit 1000 Euro würde ich jetzt sofort
einen Urlaub machen mit den Hurtigruten.
Mein erster Kuss war
strange.
Diese Superkraft hätte ich gern.
Unsichtbar sein.
Diese Person denkt gerade an mich.
Eine Twitterin.
Wenn ich mutiger wäre, würde ich
alles nochmal neu machen.
Das schönste Kompliment ist für mich,
dass ich zuhören kann.
Zu diesem Zeitpunkt in meiner Vergangenheit würde ich gern zurückreisen.
Als meine Eltern noch lebten.
Das werde ich nie vergessen.
Den Tod meiner Eltern.
Beste Schimpfwort ever.
Fickschnitzel.
Oliver, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Oliver, wir hatten uns ja schon mal verabredet. Das hat nicht geklappt, da haben wir uns aber verabredet in Münster. Jetzt treffen wir uns heute in Hamburg. Warum?
Weil ich beruflich nach Hamburg gegangen bin und das einfach passte, weil du ja jetzt vor Ort warst, dass wir uns hier getroffen haben.
Du hast eben gesagt im Fragebogen, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist das Beste, geht's dir 7. Und für eine 10 bräuchte ich, da hast du eine Antwort gegeben, wo ich sofort irgendwie gezuckt habe, Gesundheit und ein Kind. Magst du ein bisschen davon erzählen?
Ja, ich bin in der letzten Zeit ein bisschen gebeutelt, was Krankheit angeht. Also ich habe als Grunderkrankung eine rheumatische Erkrankung, also Fibromyalgie nennt sich das Ganze. Weichteilrheuma übersetzt, das heißt 24 Stunden Schmerzen im Prinzip.
Du hast 24 Stunden, du hast immer Schmerzen?
Genau, also der Pegel ist immer auf dem Level, wo ich sagen muss, okay, es ist Schmerz da, den merke ich auch, aber ich versuche halt die Skala so ein bisschen zu variieren. Ja. Mhm.
Ja. Trotzdem sagst du, es geht dir 7. Das ist ja erstmal für jemanden, der gesund ist, wie ich, ja schon fast so ein bisschen, also eine Geschichte, wo ich sage, oh, da muss ich aber demütig sein. So, wie beschreibst du deine 7 dann?
Ja, man gewöhnt sich mit der Zeit an den Schmerz. Er ist einfach da, man lernt damit zu leben und man hat seine Methoden, auch das zu umgehen. Also wie gesagt, es ist halt immer da, aber andere Dinge überwiegen dann, ja, vielfach. Und ja.
Wie gehst du dann damit um, wenn du sagst, du hast da so Methoden? Also
ja, also Dinge einfach lockerer zu sehen, zu entspannen, Entspannungsmethoden, natürlich Medikamente, die jetzt Gott sei Dank auch verschrieben wurden. Und die helfen schon dann dabei. Ja.
Deswegen hast du wahrscheinlich auch gesagt, momentan beschäftige ich mich mehr mit meinem Körper als mit meinem Geist wahrscheinlich. Ne?
Genau, es ist zwar irgendwo einhergehend damit, aber ja, im Moment ist der Körper im Fokus.
Macht das nicht auch total mürbe im Kopf, wenn du immer Schmerzen hast?
Ja, definitiv. Ja, ja, das ist so. Aber man, wie gesagt, man lernt damit und ich kann es halt nicht ändern. Also es ist irgendwo eine Krankheit, die nicht geheilt werden kann und da muss ich halt durch.
Da haben wir ja schon in verschiedenen Folgen drüber gesprochen, ne? Wie das ist mit einer chronischen Krankheit, dass dann irgendwann der Punkt kommt, okay, ich akzeptiere das jetzt, ich lebe damit. War das bei dir im Prozess auch, zu diesem Punkt zu kommen?
Ja, es hat ein paar Jahre gedauert, tatsächlich. Also da das zu akzeptieren, es fällt einem schon schwer, auf jeden Fall.
Und hast du das alleine dann irgendwie für dich so hinbaldowert, dass du gesagt hast, okay, ich überlege mir das jetzt irgendwie, wie ich da durchkomme?
Nee, ich habe mich schon in professionelle Hände begeben, war in einer Schmerzklinik über mehrere Monate und ja, und irgendwann schlägt es halt auch die Psyche, sodass auch eine Depression da war und auch das behandelt wurde stationär in der Klinik, also ja.
Richtig gebeutelt, sagtest du ja auch gerade, ne? Und ja. Trotzdem hast du jetzt gerade den Weg gemacht, du bist von Münster nach Hamburg jetzt gezogen. Erzählst du davon?
Ja, also es ergab sich während der Therapie tatsächlich, weil das war jetzt die Alternative, wie geht's weiter für mich beruflich. Ich war vorher im Außendienst tätig und war halt nicht mehr möglich aufgrund der Schmerzen. Und so begab es sich, dass dann in der Firma interne Stelle frei wurde, wo es dann halt eher so Richtung Innendienst ging. Und dann war die Stelle in Hamburg da und dann habe ich mich drauf beworben und das hat auch tatsächlich geklappt.
Was machst du beruflich?
Ja, ich bin jetzt in einem Social Media Team tatsächlich. Ja. Also ich bin beim großen Versicherer angestellt und wir bauen gerade so ein Social Media Team auf und ja, passt dann natürlich von vornherein, klar. Ja.
Wie guckst denn du dann auf Social Media? Weil du bist ja nun privat total aktiv bei Twitter und bist ein großer Retweeter ja nun auch. Und dann so beruflich zu switchen, wie gelingt dir das? Was machst du da?
Ja, schwierig. Also ich muss schon aufpassen, was ich sage. Twitter hat aber auch eine Sonderstellung, muss man dazu sagen, wo ich halt relativ anonym oder versuche anonym auch zu posten. Jetzt ist das auch nicht der Kanal, sage ich mal, für Werbungszwecke, für Firmen. Das ist halt noch so eine Nische. Gelingt mir aber ganz gut. Also das ist so, naja, Schwarz-Weiß-Denken. Da bin ich so und woanders bin ich halt, naja, so wie ich sein soll, offiziell.
Okay, die professionelle Haltung dann dazu.
Definitiv, ja, genau, ja. Ja.
Was ist Twitter für dich jetzt so als Privatperson?
Twitter ist im Moment sehr schwierig und ambivalent für mich. Twitter war lange Zeit ein Kanal oder ja, ein Mittel, mich auszudrücken. Ein Ventil tatsächlich auch, um den Schmerz loszuwerden, um gewisse Dinge zu verarbeiten. Mittlerweile ist es für mich eher eine Last tatsächlich, muss ich sagen. Also ich bin eigentlich nur noch wegen einer Handvoll Leuten da. Mhm. Aber fällt mir immer schwerer von Tag zu Tag, diese Veränderungen. Ich bin ja generell einer, der schon für Veränderungen ist und auch keine Probleme mit Veränderungen hat. Aber wenn auf einmal dieses Ventil wegfällt und das halt komplett in eine Richtung abdriftet, wo man nicht mehr mit einverstanden ist, dann wird es halt schwierig.
Was quält dich so an Twitter aktuell?
Dass Themen behandelt werden, die da eigentlich nicht zu suchen haben. Also wir werden die Welt da nicht retten, indem wir da auf einmal politische Sachen diskutieren und versuchen, die Welt zu retten. Das wird uns dann nicht gelingen an der Stelle. Klar, es ist wichtig und es sind Themen, aber es ist halt sehr geballt. Die Themen, die da auftauchen, sind halt A, schwierig, auch schwierig über einen Kanal, wo es halt sehr textlastig ist, wo man sich face-to-face nicht sieht und ist halt sehr geballt. Also es sind halt nur eine Handvoll Themen, die mittlerweile behandelt werden und die stoßen mir dann halt sauer auf.
Du hast ja auch eben gesagt, die Zeit zurückdrehen, ne? Das wäre es. Wie war es früher?
Naja, weißt du, früher waren wir so eine Handvoll von Sozialphobikern mit Hang zum Alkoholismus, die sich über Gesellschaftsdinge lustig gemacht haben und auch lustig machen konnten, aber auch über ernste Themen lustig machen konnten. Und jeder wusste, wie es gemeint war. Mittlerweile ist es halt nicht mehr so. Also man schreibt irgendwas und versucht auch 20 Mal zu überlegen, kann ich das jetzt überhaupt so schreiben? Welche Minderheit diskriminiere ich denn jetzt gerade mal wieder? Obwohl das überhaupt nicht meine Intention ist. Ja? Und das stößt mir schon sauer auf. Ja.
Du bist jetzt für meine Folge 48 und leider. Wieso leider?
Naja, ich hatte schon die 50 angepeilt.
Ja, stimmt. Wir hatten leider zwei Absagen und deswegen wärst du sonst eigentlich die 50 gewesen. Also klar, aber jetzt bist du die 48. Aber worauf ich hinaus wollte, von diesen 48 Menschen hat weit über die Hälfte genau das Gleiche gesagt wie du. Und was ich mich immer frage ist, warum sind wir denn dann da?
Ja, weil schon die Menschen, die dahinter sind, die man ja auch im Laufe der Zeit kennengelernt hat, einem schon auch wichtig sind. Also in Anführungsstrichen wichtig. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt alle beste Freunde sind, aber es gibt schon lustige Leute und die möchte man auch nicht aus dem Auge verlieren. Deswegen bleibt man halt noch. Mhm.
Wobei ich dann auch immer denke, man könnte ja auch sagen, okay, dann machen wir eine WhatsApp-Gruppe mit den Coolsten, bleibt dann irgendwie in Kontakt, ist dann aber nicht mehr so auf Kotze, weißt du?
Ja, ist aber schon was anderes. Wir haben tatsächlich so eine WhatsApp-Gruppe, wo relativ viele dabei sind, die entsprechend auch damals schon dabei waren und auch in das Schema passen, was ich eben beschrieben habe. Aber es ist schon was anderes. Mhm. Ja, ich kann es gar nicht mal sagen, woran es liegt, aber es ist anders.
Ja, meine Theorie ist ja, dass es doch immer irgendwie noch so einen Suchtfaktor hat, dass man halt irgendwie aus der Clique nicht weg will, weil man nichts verpassen will oder weil man Angst hat, nicht dabei zu sein oder so.
Genau, also die Sucht war auch durchaus da. Also ich war Twitter-süchtig irgendwann eine Zeit lang. Es wird weniger, aber die Sucht ist halt nicht weg. Also
hast du das so richtig für dich formuliert? Also so Twitter-Sucht, wie hat sich das für dich geäußert?
Naja, wenn ich mal einfach die Zeit messe anhand dessen, was ich da so gemacht habe, dann war das teilweise mein einziges Hobby. Mhm. weil es einfach auch für mich ein Ventil war und dieses Ventil brauchte ich dann in der Zeit und dann, ja, wenn ich mir die Zeit mal so rekapituliere, wie oft ich dann online war, das macht schon für mich Sucht aus.
Und heute?
Ja, heute ist es wie gesagt nur noch irgendwie alten Leuten mal wieder gucken, was sie so schreiben und einfach mal wieder einloggen, aber süchtig bin ich jetzt, glaube ich, heute nicht mehr.
Hm. Gibst du den neuen Leuten auch eine Chance?
Ja, absolut, immer. Klar.
Naja, also ich musste ganz schön lange buhlen, dass du mir mal gefolgt bist.
Ja, das muss man mir nachsehen. Dass, ich habe das mit dem Folgen nicht so. Also ich habe ganz oft den Fall auch auf irgendwelchen Treffen oder so, dass gesagt wird, naja, du folgst mir ja überhaupt nicht. Wo ich denke, wieso nicht? Keine Ahnung. Also ich habe die dann immer in der Timeline. Naja, man kennt sich halt. Aber also oftmals merke ich gar nicht, dass ich nicht folge.
Ist ja auch, also... Für mich ist das auch nicht kriegsentscheidend, ob mir jemand folgt oder nicht, aber ich hatte dich da mal so ein bisschen hops genommen und danach bist du mir auch gefolgt. Das war irgendwie ganz schön.
Ja, genau, ja. Genau.
Was würdest du sagen, was ist denn da das Interessante dran, wenn sich dann die echte Person, also die du sonst nur im Account kennst, wenn die dir da alle irgendwie gegenüber sitzen?
Ja, also im Prinzip ist es ja so, man kennt ja das Innerste von dem Gegenüber, weil das, was er schreibt, ist im Regelfall das, was er denkt und man ist im Kopf drin quasi. Schon eine befremdliche Situation manchmal, dem Gegenüber zu sitzen. Ja. Weil viele auch eben wirklich wahre Gefühle äußern auf Twitter und wenn man dann dem Gegenüber steht, dann ist es schon seltsam manchmal.
Ja, es wird so schnell so deep irgendwie, ne? Also das ist ja auch immer wieder das Skurrile an Twitter, dass man auf einmal so ein Vertrauen fasst. Wo war für dich eine Grenze, wo du gesagt hast, jetzt muss ich einfach weniger machen? Also war das wirklich so ein Tag oder schlich sich das so ein?
Nee, das war einfach aufgrund der Tatsache, dass ich gemerkt habe, dass es mir nicht mehr das gibt, was es mir mal gegeben hat. Also ich kann keinen bestimmten Tag nennen. Es war einfach, irgendwann war es mir zu viel. Und je größer der Account dann irgendwo, umso mehr kamen dann ja auch diese Sachen auf. Ich meine, je kleiner man ist, umso weniger hat man diese Probleme, ganz einfach. Ja. Genau, und ich kann da jetzt keinen genauen Tag benennen. Das war einfach irgendwann, ja. Ja. Ich habe gemerkt, dass alle um mich rum, alle, die groß geworden sind in der Zeit, ähnlich gefühlt haben und das auch geäußert haben. Und dann ging es mir halt auch irgendwann so.
Vielleicht ist das der Segen des kleinen Accounts, dass ich es noch nicht so schlimm erlebe. Das könnte schon möglich sein. Gibt es denn Momente, wo du sagst, okay, nein, vielleicht muss ich da ja auch nochmal was dagegen setzen? Oder ist dann einfach die Resignation zu groß?
Nee, es gibt schon Teil. Also ich, wie gesagt, es gibt Tage, wo ich einfach dann auch dagegen halte. Und ich bin ja nun mal jemand, der gerne polarisiert. Und der auch, ich habe mal irgendwann, glaube ich, als Tweet auch geschrieben, dass ich gerne Randgruppen diskriminiere, aber jede gleich. Weil ich einfach, es gehört einfach dazu. Es gibt halt Besonderheiten in gewissen Gruppen und die müssen auch angesprochen werden und es muss auch möglich sein, das lustig zu tun oder zumindest mit einem schmunzelnden Auge zu tun und ja, deswegen versuche ich es halt immer noch mal wieder.
Und du bist ein großer Freund des GIFs.
Absolut, absolut. Das war die beste Erfindung ever von Twitter, da GIFs einzuführen. So viel Mist, die da gebaut haben, mit Fester abzubauen und was alles so gekommen ist, auf Zeichenbegrenzung zu verzichten und so weiter. Das war halt auch damals schon sehr speziell. Aber GIFs, ja, absolut. Ja.
Also ich erinnere mich da an so ein paar Reply-Ketten, wo es dann immer hin und her ging. Was hatten wir denn? Letztens mal hatten wir mal sowas ganz Lustiges, irgendwas mit Kopenhagen und ich weiß es nicht mehr was, aber...
Ja. Wir hatten diverse Sachen, ja, genau, ja.
Und ich liebe das so, weil, also ich bin dann in der Situation, ich sitze auf dem Sofa, mein Mann guckt bei eBay Kleinanzeigen, der hat ja nichts mit Social Media am Hut und irgendwas läuft vielleicht noch im Fernsehen und dann, ich kann mich so beömmeln darüber, also das macht mir total Freude.
Ja, genau, also ich stelle mir auch das Gegenüber dann einfach vor, ne, wie er dann einfach denkt und das ausdrücken will und das ist eigentlich die beste Methode, das auszudrücken, ja. Also da ist alles besser als Worte.
Oh, ich liebe das auch. Aber auch da ist es natürlich, da teilen sich ja auch dann die Lager bei Twitter, ne? Die sagen, nein, das ist ein Textmedium hier und die dann sagen, nein, nein, man muss dann auch was mit Bildern machen.
Ja gut, ich bin aber von vornherein ein sehr visueller Mensch gewesen, deswegen hatte ich auch am Anfang meine Schwierigkeiten mit Twitter tatsächlich. Also wenn man visuell geprägt ist und dann das gelesene oder geschriebene Wort dann nur sieht, dann ist es schon schwierig. Deswegen waren die GIFs halt super für mich. Mhm. Weil ich damit auch Emotionen ausdrücken kann, die ich vielleicht textmäßig in dem Moment gar nicht so auf die Kette kriege. Ja.
Wieso visuell geprägt?
Ja, weiß ich nicht. Ich bin Also wenn ich lerne oder wenn ich mir Dinge einprägen will oder schöne Dinge sehe visuell, dann reizt mich das einfach. Dann ist es mehr als das geschriebene Wort tatsächlich.
Gut, dann ist das jetzt vielleicht auch nochmal der beste Zeitpunkt nachzufragen, was das mit dir ist und diesen Strumpfhosen.
Ja, das ist tatsächlich mein Fetisch. Also konkret sind sie alten Nahtneulons aus den jüngeren Zeiten von damals, die es mir angetan haben. Ich bin lange Jahre in der Fetisch-Szene und SM-Szene unterwegs gewesen. Und das hängen geblieben. Und irgendwann habe ich mir gedacht, wenn jeder seinen Hashtag machen kann, dann kann ich das auch. Ja. Und das ziehe ich halt durch.
Fetisch und SM. Genau. Super spannend. Kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Kannst du mir so ein bisschen erklären, was ich mir drunter vorstelle, wie das so ist?
Ja, ganz schwierig. Also ich sage ja, dass ich das praktiziere und mag. Und auf der anderen Seite bin ich da, glaube ich, auch nicht mehr so in der Szene zu Hause, weil das Thema oftmals totgesabbelt wird. Also was ich so festgestellt habe. Wenn man sich in den Kreisen bewegt, dann wird mehr darüber geredet, wie könnte man es denn gegebenenfalls machen, anstatt dann tatsächlich auch zu machen. Okay. Genau. Also ich war jahrelang auf Partys unterwegs im Fetischbereich und es hat mir immer Spaß gemacht. Es ist so, man twittert dann halt auf sexuelle Art. Man kennt die Leute irgendwann, sind halt immer dieselben.
Ja. Wie, das sind immer dieselben? Also ist wie eine Tupper-Party dann nur anders? Oder?
Schon eine ganz normale Party halt mit, wie jetzt die Twitter-Treffen zum Beispiel auch, dann die etwas größeren, nicht die kleinen, die größeren. Klar, mit Musik in Clubs und so weiter. Und man ist halt ein bisschen optisch ansprechend gekleidet. Und
wie sieht da so ein Outfit aus?
Ja, es gibt zum Beispiel Latex-Anzüge, was jetzt nicht mein Thema ist. Also bei mir ist es dann eher wieder der Anzug oder so. Also bei Männern ist es ein bisschen einfacher. Ja, bei Frauen ist dann Latex oder ähnliches.
Spannend. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich da jetzt so fragen kann, ohne dir jetzt dazu nahe zu treten. Oder?
Ich bin bereit, da alles kundzutun. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das überhaupt die Hörer dann in irgendeiner Form interessiert.
Doch, ich glaube, dass das total viele interessiert. Weil man jetzt, wenn man doch, glaube ich schon. Weil ich weiß nicht, ob die meisten wirklich ein Bild haben. So. Und wenn sie ein Bild haben, ist es wahrscheinlich auch erstmal ein negatives, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also da trägt auch natürlich die ganze Journalie dann irgendwo, RTL 2 und Konsorten, eine große Rolle, die dann irgendwelche Swingerpartys zeigen mit eher unästhetischen Menschen oder so oder wie auch immer man das sieht, das wird ein Bild geprägt und das wird auch so eingebrannt und das geht auch kaum wieder weg. Im Grunde genommen ist es nur Menschen, die gerne anders sind. Und das war ja immer so, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch mein Leben, dass ich gerne anders sein wollte. Und das sind Nachtmenschen, die halt tagsüber einen ganz normalen Job nachgehen und abends dann halt etwas frivolere Partys nachgehen.
Okay, die im Einverständnis sagen, da habe ich Bock drauf, erzähl ein bisschen, ich bin ganz interessiert.
Ja, ich weiß nicht, was du da jetzt genau hören willst.
Also wie stelle ich mir so eine Party vor? Also ihr sind diverse Leute, ihr wisst alle genau, weswegen ihr da seid. Ihr habt alle genau diese Präferenzen. Genau.
Also auch nach dem freien Twitter- und Zwinger-Motto, alles kann, nichts muss. Also man kann auch einfach nur zu so einer Party gehen, um irgendwas zu trinken und schöne Menschen zu sehen. Ja. Man kann auch entsprechend seiner Sexualität dann einfach freien Lauf lassen. Es gibt dann Separés, wo man das entsprechend dann machen kann. Ja. Wo dann aber auch eben gewollt so ist, dass man da zuschaut oder ähnliches. Oder eben auch nicht, wenn ich es für mich selber machen will. Also gibt es 1000 Möglichkeiten. Also die Intentionen sind da komplett verschieden eigentlich.
Okay, und es geht aber auch um Schmerz.
Es geht auch um Schmerz, ja.
Das ist so schräg, weil du hast so viele Schmerzen und trotzdem ist Schmerz für dich dann ja auch irgendwas Sexuelles.
Ja, absolut. Okay. Also Schmerz zuzufügen und Macht auszuüben, das ist tatsächlich für mich das Interessante daran. Ja. Okay. Aber die Reaktion darauf zu erleben, das ist schon sehr deep teilweise. Also es ist eine ganz andere Metaebene als normale Sexualität in dem Bereich. Mhm. Ja. Also man muss den Körper lesen können, man muss Gefühle mehr oder minder auch absehen und ablesen können. Mhm. Das ist nicht ganz so einfach immer. Aber das macht es auch spannend.
Du hast eben gesagt, du willst anders sein. Du wolltest schon immer anders sein. Wie hat sich das geäußert?
Naja, es fing auch schon relativ früh an mit meiner Kindheit. Also wir waren aufgewachsen in einer kleinen Familie als Fabrikantensohn, hoch angesehen im Ort. Und da musste man halt gewissen Klischees irgendwo musste man Genüge tun quasi und musste immer so, also über allem stand immer so das Thema Scheinwaren. Ne? Also es fing an, dass ich mit einem Porsche zum Kindergarten gefahren wurde, dass ich meine Nanny hatte früher, die auf mich aufgepasst hat, eine große Villa da war und so weiter. Und das musste halt immer irgendwie aufrechterhalten, ja, das Ganze. Und da passte natürlich keiner da ins Bild, der da aus diesem, naja, Kleinod heraussticht in irgendeiner Form. Was aber immer mein Bestreben war. Also ich habe mich immer wie in so einem Korsett gefühlt quasi, wo ich gesagt habe, nee, das musst du irgendwie anders machen, musst du ausbrechen.
Weil du das Gefühl hattest, ich passe hier nicht rein, oder?
Ja, genau. Ich war immer ein bisschen nonkonform, möchte ich also einfach mal ausdrücken und sagen wir mal, mit dieser Herde mitlaufen, das war immer nicht so meins. Mhm. Und das wurde aber von mir verlangt tatsächlich. Und je mehr das von mir verlangt wurde, umso mehr habe ich mich natürlich aufgelehnt.
Mhm. Hast du noch Geschwister?
Ich habe noch einen Bruder. Mhm. Mhm. Genau.
Und ging dem das auch so?
Nee, der war da ein bisschen außen vor. Ja, ja, genau. Mhm.
Ich kenne dieses Gefühl irgendwie, dieses Fassadengefühl in der Kindheit, und ich weiß auch, wie das auf den Schultern liegt. Wie hat sich das denn bei dir geäußert? Wie hat es sich geäußert?
Das waren jetzt keine konkreten Sachen. Das war einfach tatsächlich, mein Vater wollte, dass ich immer ursprünglich aufs Gymnasium gehe, dass ich studiere und so weiter. Und ich wusste, dass ich das konnte. Also vom Intellekt her war das überhaupt kein Problem, aber ich habe mich tatsächlich dagegen aufgelehnt. Also ich wollte in die Realschule erstmal und mal gucken, was dann so passiert. Mhm. Und das war zum Beispiel so ein Beispiel, wo das ging halt gar nicht. Ne? Also.
Aber du hast es dann durchgeboxt, oder?
Ja, ich habe das, ja, klar.
Also so klar ist das nicht, glaube ich, weil ich habe meine Sachen nicht durchgeboxt.
Ja, das war für mich aber, also was sollen sie machen? Also klar, sie hätten mich erstmal aufs Gymnasium stecken können und ich hätte dann irgendwie, wäre dann 2 Monate später wieder zurückgestuft worden, weil ich einfach die Leistung nicht bringe. Und das wussten die jetzt auch letztendlich, ne? Klar. Ja.
Und dann warst du ein total rebellischer Jugendlicher, oder?
Ja, also dann fing irgendwann der Punkrock an und das sind ja so meine Wurzeln. Punk war für mich das Ventil damals, da gab es ja Twitter noch nicht, sich zu äußern, zu rebellieren, mit dem Irokesen halt rumzulaufen und eben nicht der Norm zu entsprechen, die man von mir erwartet hat. Ja.
Also volles Mad Rebellion, der Fabrikantensohn, der mit dem Iro schön durchs Dorf marodiert.
Genau.
Ja. Okay. Und da strahlst du dabei.
Ja, das, wenn ich daran zurückdenke, geht mir auch das Herz auf. Ja, absolut.
Und die Reaktion deiner Eltern, des Umfeldes?
Ja, die sind nicht drauf klargekommen tatsächlich. Mhm. Also haben das immer versucht zu leugnen und gesagt, ja, ist nur eine Phase und versuchten Ausreden dann auch zu erfinden. Und war schon spannend mitzuerleben, was man da so, wie man geleugnet wird tatsächlich.
Ja, ehrlich.
Ja.
Geleugnet.
Ja. Das war so. Mhm.
Das ist Hardcore, oder?
Das ist Hardcore. Aber es hat mir auch damals gefallen. Also es war ja genau das, was ich wollte tatsächlich. Also je mehr ich dann entsprechend da Gegenwind bekommen habe, umso eher fühlte ich mich dann ja auch bestätigt, nochmal eins oben drauf zu setzen. Ja.
Ja,
okay. Aber letztendlich bin ich genauso geworden, wie meine Eltern es hatten tatsächlich. Also irgendwann habe ich dann die Kurve gekriegt vielleicht auch, weil ich mir irgendwann gesagt habe, ja gut, du kannst jetzt Punk sein, wie du lustig bist, aber irgendwann muss ich auch mal Kohle verdienen. Also du kannst auch rebellieren mit Geld. Mhm. Und habe dann irgendwann einfach auch die kaufmännische Schiene eingeschlagen, wie es mein Vater wollte. Und dann war auch ganz stolz.
Und wie ging dann das Rebellieren mit Geld? Also wo hast du für dich so eine Rebellion dann weitergeführt?
Ja, im Kleinen dann. Ne? Also zum Beispiel auf Twitter, dass ich immer auch wirklich Randgruppen angreife oder dass ich Späßchen mache auf Kosten anderer. Aber jetzt auch nicht, ohne die jetzt verletzen zu wollen, aber mit viel Humor an die Sache ranzugehen, aber eben nicht gerade so ganz konform. So im Kleinen jetzt. Mhm. Ne? Also so ein bisschen rebelliert habe oder tue ich halt immer noch. Ne? Mhm. Ich bin, glaube ich, auch kein einfacher Mitarbeiter. Also es ist schon schwierig, mit mir zusammenzuarbeiten, glaube ich.
Ja, warum? Weil du erstmal Kontra bist oder so, ne?
Im Gegenteil, ja, ich bin erstmal Kontra, genau. Ich muss erstmal alles ablehnen, um dann irgendwann zu sagen, das ist vielleicht doch ganz okay.
Also ist es so ein bisschen, dass du auch bei Twitter dann vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle da drauf haust, schon so eine Kindheitsgeschichte auch irgendwie?
So ein bisschen schon, ja. Mhm. Möchte ich jetzt auch gar nicht verhehlen. Also das spielt alles eine große Rolle mit Sicherheit, ja. Mhm.
Aber es war für dich dein Ventil, ne? Und du hast ja eben auch nochmal vom Punk-Sein und von der Punkmusik gesprochen. Ventile sind ultra wichtig, glaube ich, bei dir. Kann das sein?
Ja, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin und sehr, sehr herz- und kopflastig gleichzeitig eigentlich bin. Also ich bin jemand, der viel nachdenkt und der viel mit Situationen versucht umzugehen in irgendeiner Form. Also es ist nicht so, dass mir das alles immer leicht fällt, im Gegenteil. Dafür habe ich auch zu viel erlebt im Leben. Und ja, dafür brauchte ich halt immer die Ventile irgendwo, weil sonst wäre ich wahrscheinlich irgendwie geplatzt.
Mhm. Ja. Du hast im Fragebogen gesagt, wenn ich mutiger wäre, würde ich alles neu machen. Was heißt das?
Schwer zu sagen. Also ich hadere immer so mit meinem Werdegang, mit meinem Leben. Es ist irgendwie tief in mir verwurzelt, dass ich immer gesagt hätte, ja, du hättest damals das machen sollen oder das machen sollen. Vielleicht doch nicht so rebellieren sollen. Ich ärgere mich zum Beispiel, nicht promoviert zu haben. Das ist so ein Thema, weiß ich nicht, hätte ich alles machen können irgendwie. Also wäre vieles einfacher gewesen.
Auf der anderen Seite hast du auch gesagt, du bist ganz stolz auf deinen beruflichen Werdegang, ne?
Ja, im Nachhinein, klar. Mhm. Also wie gesagt, irgendwann habe ich die Kurve bekommen dann halt, aber es war dann theoretisch auch ein bisschen spät. Also es hätte auch ein bisschen eher sein können.
Bereust du tatsächlich?
Nee, das bereue ich nicht. Nee. Mhm. Das ist alles gut gelaufen, das ist alles super. Ich bereue andere Dinge, aber das bereue ich nicht.
Wenn wir jetzt mal spielen, das Leben ist ein Ponyhof und wir haben überhaupt gar keine Beschränkungen im Kopf, null. Und du könntest wirklich jetzt in diesem Moment, heute Abend, alles neu machen. Mhm. Wie wäre dein Leben gelaufen?
Du kannst ja Fragen stellen.
Ja, das ist ein dickes Ding. Ich weiß, das ist wirklich ein dickes Ding.
Ich hätte tatsächlich erstmal eine andere Schulbildung mir angedeihen lassen, weil ich eben vom Intellekt das, glaube ich, hätte können. Ganz einfach ein normales Studium irgendwie.
Was hättest du studiert?
Tatsächlich irgendwas Kaufmännisches, irgendwas Bodenständiges.
Also BWL?
Jetzt, ja, VWL, BWL. Okay. Also jetzt nicht chinesische Kunstgeschichte oder so ein Quatsch.
Okay. Wärst du als Punk unterwegs gewesen?
Ja, definitiv. Ja. Also nach wie vor und bis heute und gerne. Mhm. Ja, absolut. Das möchte ich auch nicht missen.
Weil du gesagt hast, du willst alles neu machen, deswegen frage ich.
Ja, aber das nicht. Das okay. Fällt nicht darunter. Nee.
Okay, was hättest du noch gemacht? Also du bist jetzt 19 und wo geht's hin? Was machen wir jetzt?
Ach, ich hätte, glaube ich, viel mehr Reisen gemacht. Ich hätte viel mehr Familie noch vereint mit mir selber, anstatt eben komplett damals mich abzuschotten. Wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, dann hätte ich da viel mehr interveniert an der Stelle. Ich wäre viel mehr noch auf Reisen gegangen, hätte viel mehr erlebt. Das, was ich heute vielleicht auch durch Erkrankungen auch nicht mehr so gut kann, das geht mir schon so ein bisschen leid ab, muss ich sagen. Ja, ja, das hätte ich schon anders gemacht, auf jeden Fall.
Ich meine, das ist ja immer so eine Sache, ne? Hätte Fahrradkette. Es ja. Ist nur, es ist wie es ist. Was willst du machen, ne?
Ist so, ja. Ja. Wie gesagt, ich habe mich da jetzt auch mittlerweile mit abgefunden. Das ist halt, was soll ich machen? Ich werde nicht jünger. Die Zeit kann ich nicht zurückdrehen, auch wenn ich es gerne würde. Aber alles gut.
Ja. Ja. Der Tod deiner Eltern war aber ein entscheidender Punkt auch, ne?
Definitiv, ja. Genau. Also ich habe in den letzten 10 Jahren 4 geliebte Menschen verloren. Das war einfach ein bisschen viel. Und ich habe mich auch nicht mal gut mit meinen Eltern verstanden, im Gegenteil. Meine Mutter sogar sehr gut. Mhm. Ja, und wenn man die dann alle leidend krepieren sehen muss und beim Sterben begleiten darf, ist das alles nicht so schön.
Ja. Ja. Und das sind dann auch so Momente, also die Rebellion war ja total wichtig, ne? Die war ja für dich auch einfach wichtig, um die Fassade irgendwie hinter dir zu lassen, wahrscheinlich, aber gab es ja trotzdem so Momente von, oh Mann, hätte ich es gewusst und so?
Wenn ich das damals gewusst hätte mit dem Wissen, hätte ich bestimmt an vielen Stellen anders geschraubt, ja. Ich hätte weiterhin rebelliert, aber ich hätte vielleicht, naja, nicht ganz so viel oder vielleicht auch mal ein bisschen nachsichtiger gehandelt oder so.
Ja. Gut, aber man weiß es nie und es ist ja auch totaler Quatsch, dann hinterher zu sagen, ach, hätte ich mal, ne? Du hast gesagt, für eine 10 bräuchtest du nicht nur Gesundheit, sondern auch ein Kind.
Ja, das ist, leider hat sich das die letzten Jahre so ein bisschen rauskristallisiert. Ich hatte tatsächlich nicht lange den Kinderwunsch oder erst seit kurzem, aber dann sehr heftig. Also ich habe irgendwann mal entschieden, nee, Kinder ist nichts für dich. Ist jetzt aber 10 Jahre tatsächlich auch her. Und ja, jetzt kommen die Hormone dummerweise durch. Mhm. Also alle um mich herum bekommen Kinder, auch auf Twitter alle im gleichen Alter. Mein Bruder hat eine ganz süße Tochter bekommen. Und ja, die Hormone sind einfach da, die kann ich nicht leugnen. Ja. Ja. Und ich bin jetzt halt auch alterstechnisch schon an so einem Scheidepunkt, wo jetzt irgendwie bald was passieren muss.
Heißt also, du verspürst schon den Druck. Also das muss jetzt schon irgendwie bald passieren, wenn dann noch, ne?
Genau. Also ich habe mir Zeit gegeben bis 45, weil alles darüber hinaus ist auch fürs Kind unverantwortlich. Ich will ja jetzt auch nicht mit 70 sie dann zum Kindergarten bringen und fragen, mich fragen lassen, bringt Opa dich heute? Mhm. Nee, das ist schon mal eine Deadline. Das sind noch 3 Jahre und ja, spannende Aufgabe. Genau.
Was glaubst du, was wärst du für ein Vater? Was würdest du dir vornehmen als Vater?
Ich glaube, ich wäre ein sehr weicher Vater. Ja, auf jeden Fall. Ja, doch. Also ich, ja, ich glaube doch. Also die Kinder würden viel von mir bekommen. Ja. Aber auch durchaus eine harte Hand. Also es ist nicht so, dass ich jetzt alles durchgehen lasse. Das merke ich jetzt bei meiner Nichte zum Beispiel auch oder anderen Beispielen. Ja, aber doch.
Ich habe ja auch keine Kinder, leider. Habe jetzt aber ein Patenkind, das 9 Monate ist, und ich habe so oft gedacht, oh echt, ne, wenn man das so beobachtet als jemand, der keine Kinder hat, oh, ne, was machen die Leute da mit ihren Kindern und so, und dann darfst du ja auch nicht sagen, weil du hast ja auch keine Kinder, ist ja auch in Ordnung so. Und dann jetzt so ein Lütten mit Aufwachsen zu sehen, das ist schon wirklich super schön.
Absolut. Ja. Aber es müsste dann auch tatsächlich ein eigener sein, weil ich weiß nicht warum, aber ich habe so diesen innerlichen Drang, mich fortzupflanzen. Das ist ganz komisch, kann ich überhaupt nicht beschreiben. Mhm. Weil ich könnte mir jetzt auch jemanden suchen, der schon 5 Kinder hat, und es wäre alles toll. Ja. Aber es wäre nicht dasselbe. Okay. Das ist tatsächlich so. Oder ich hätte auch ein Kind adoptieren können. Mittlerweile geht es also auch scheinbar nicht mehr. Ab einem gewissen Alter ist das dann auch wohl verboten. Ja. Bin ich also auch schon drüber. Ja. Insofern.
Also ein Stück Oliver irgendwie weitergeben.
Genau, weil so viele auch nicht mehr da sind einfach.
Ja.
Und ja, das zu wissen, das weiterzutragen, dass von mir vielleicht nochmal irgendwann was da ist oder davon nochmal wieder, ist schon, schon komisch, ja. Aber jetzt zu wissen, dass da halt keiner mehr ist. Ja, gut, ich habe meinen Bruder, der seine Tochter hat, aber das ist halt eine andere Linie wieder im Prinzip. Und bei mir fällt halt alles weg. Ja, das ist schon schwierig. Mhm.
Heißt, du hast schon ein ehrgeiziges Ziel für die nächsten 3 Jahre, ne?
Absolut, absolut. Aber ich bin an sich ein sehr ehrgeiziger Mensch, insofern bin ich da auch sehr optimistisch. Ja, Ehrgeiz ist mal positiv, mal negativ, aber ich bin halt sehr ehrgeizig. Ja.
Perfektionistisch auch?
Nein, überhaupt nicht. Nein, völlig. Ich bin völlig chaotisch und mir sind Dinge auch mittlerweile, es kommt aber auch durch die Erkrankung, dass ich Dinge viel lockerer sehe und anders an die Sache rangehe, glaube ich. Also Perfektionismus ist überhaupt nicht meins. Aber ich bin halt sehr ehrgeizig. Das heißt, wenn ich mir ein Ziel setze, dann will ich das auch irgendwie erreichen. Dann versuche ich das auch teilweise mit allen Mitteln. Also nicht unlauteren Mitteln, aber schon bin ich da schon mit einer gewissen Vehemenz ausgestattet. Ja.
Betrifft das nur den Beruf oder auch noch andere Dinge?
Alle Dinge.
Alle Dinge. Ja. Hast du ein Beispiel, ein aktuelles?
Ja, das Kind.
Abgesehen davon?
Ja gut, ich versuche immer diese Erkrankungen auch irgendwie mit Alternativmedizin auch zu halten. Also da bin ich auch relativ engagiert, da irgendwie Mittelchen auszuprobieren. Und da scheue ich mich auch nicht, da irgendwas zu tun. Da bin ich auch sehr ehrgeizig, das nochmal irgendwann hinzukriegen. Ob das jetzt in meiner Macht steht, weiß ich nicht. Aber es gibt halt viele Naturheilverfahren, viele Mittelchen und Pülverchen, die man da so nehmen kann. Und da bin ich auch relativ verbissen im Moment.
Was passiert, wenn du ehrgeizig bist in einer Situation und du scheiterst?
Ich kann mit Scheitern gut umgehen, tatsächlich. Also ich bin oft in meinem Leben gescheitert, aber ich stehe dann immer wieder auf. Also der Ehrgeiz bis zum gewissen Punkt ist gut, aber wenn ich dann merke, okay, es hat dann eben nicht geklappt, dann ist es auch okay. Ja, dann kann ich damit auch gut umgehen.
Wo bist du gescheitert?
Wo bin ich gescheitert? Da muss ich tatsächlich mal nachdenken.
Denk in Ruhe nach, ich trinke einen Schluck Bier. Es ist die erste Podcast-Folge, in der ich ein Bier trinke.
Ich sage gar kein Bier.
Das ist ein Mixgetränk mit ein bisschen Limo drin. So.
Ich will nicht verraten, jetzt, was das genau ist.
Ja. Also für mich ist es ein Bier. Ja. Überleg in Ruhe.
Wie war die Frage?
Keine Ahnung. wo bist du gescheitert? Das war die Frage.
Ja, auch im beruflichen Leben gab es einige Dinge, wo man scheitert, wo man erstmal gegen eine Wand läuft, man sich verbissen hat, wo es dann hinterher nicht geklappt hat. Also ist ja nicht immer alles eine Gerade nach oben, sondern der Weg da, wo ich jetzt aktuell heute bin, war eine Kurve und keine gerade Linie.
Gibt es denn wirklich Leute, die total gerade laufen, frage ich mich. Also, oder vielleicht kenne ich die nicht?
Ja, definitiv. Ja. Also ich merke das tatsächlich jetzt auch gerade bei uns im Unternehmen. Die sind dann irgendwie Mitte 20 Doktoranden und da ist der Karriereweg komplett vorgezeichnet. Also wenn da jetzt nichts irgendwie
Außergewöhnliches passiert, dann weiß man genau, die sind in 2 Jahren da, in 4 Jahren da und dann vielleicht beim anderen Unternehmen. Aber innerhalb dieses Unternehmens ist es tatsächlich so, dass es relativ linear verläuft. Das ist auch durchgestylt und durchgeplant. Ist so mein Eindruck. Ich habe aber auch den Eindruck, dass die Jugend heutzutage, das hört sich jetzt wieder so alt an, aber viel fokussierter ist, was das angeht. Mhm. Also auch da, ich hadere ja mit meinem Alter und es war halt alles früher aus meiner Sicht anders. Wie gesagt, ich habe damals Bier trinkend irgendwie auf dem Bahndamm gesessen und habe Haschisch geraucht und die Jungs heute sitzen bei McFit und trainieren ihre Buddies und lernen. Andere Generation. Mhm.
Naja, und das passt ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, wenn ich jetzt nochmal alles neu machen würde, dann wäre dann der McFit-Weg dann schon gar nicht mehr so ätzend, wie du ihn gefunden hättest damals?
Genau. Ja. Mit dem Wissen von heute wäre, wie gesagt, eben vieles auch anderes gewesen, ja, definitiv. Ja. Ob ich den dann eingeschlagen habe, weiß ich nicht. Ja. Wahrscheinlich nicht. Also wenn man meine Twitter-Historie mal so rekapituliert, merkt man ja, dass ich nicht der Sportlichste bin. Aber klar, ich hätte hätte ich anders geplant, auf jeden Fall.
Mhm. Naja, aber es ist doch Leben, oder?
Das ist Leben, genau. Also ich mag es auch nicht, so durchzuplanen, alles. Das ist,
also es ist ein bisschen ambivalent eigentlich, ne? Auf der einen Seite klingt es so, es ist alles gut, wie es ist, mit aber trotzdem auch so einem Blick, der fast schon ein bisschen Neid hat auf diese junge Generation, ne?
Absolut, ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich es bewundernswert finden soll oder nicht. Da bin ich noch zwiegespalten. Ja. Eigentlich ja, aber auf der anderen Seite ist immer, was verpassen die Leute dann auch, wenn die in der Zeit, wo es eigentlich möglich ist zu leben, weil der Ernst des Lebens kommt noch relativ früh oder früh genug. Wenn die schon so durchgestylt sind, dann möchte ich gar nicht wissen, wie das Leben dann verläuft. Mhm. Also, nee, eigentlich auch doch nicht, wenn ich so ganz drüber nachdenke. Nee.
Ich stehe da oft so staunend vor. Ich merke das ganz oft bei unseren Praktikantinnen und Praktikanten. Die sind dann irgendwie so 20, 22 und die wissen ganz genau, ich will so arbeiten und dann will ich heiraten und dann will ich Kinder kriegen und dann will ich ein Haus bauen und dann geht das so weiter und dann geht es mir ähnlich wie du, dass ich denke, alto Belli, was ist denn hier los? Aber in erster Linie denke ich halt auch, ja, ich bin oft gescheitert in meinem Leben, aber das war halt schon auch irgendwie gut.
Ja, genau. Also ich empfinde das auch als gut gescheitert. Nicht in der Situation, natürlich nicht, aber in der Retrospektive ist es, ja, war es gut, wie es ist. Mhm. Weil es geht mir, was das zumindest angeht, nicht schlecht. Mhm. Im Gegenteil. Es kam halt nur ein bisschen später als vielleicht viele von mir erwartet oder erhofft haben.
Soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, wir klingen gerade wie alte Leute.
Ja, wir sind alte Leute. Also Entschuldigung, aber ich empfinde mich tatsächlich als Altmiller. Ja, doch. Aber ich habe immer Probleme mit Alter gehabt. Okay. Also 30 war für mich schon inakzeptabel.
Ach echt?
Und 40 war die Vollkatastrophe.
Nee,
ja, absolut, ja.
Ach was?
Ja, ja. Doch, okay. Doch, genau.
Was hast du da gemacht in deinem 40.
Ich war tatsächlich damals zu zweit zu Hause. Ich wollte es nicht feiern, ich wollte wollte da nichts großartig machen. Ich glaube, wir waren essen oder so damals irgendwie. Mhm. Und ich habe das dann aber auch ganz schnell wieder verdrängt. Also ich kann ich überhaupt nicht mit um, mit Alter.
Was ist für dich ergründet?
Ja, weil ich immer um die verpassten Chancen irgendwie, also man hadert schon damit. Also ich jetzt persönlich hadere einfach mit den Dingen, die ich dann nicht getan habe oder was ich eben anders hätte machen können. Oder wenn ich jetzt die ganzen Todesfälle mal rekapituliere, das nicht richtig wertgeschätzt zu haben, genossen zu haben, wo sie noch da waren. Ja? Und ja, das ärgert mich schon. Und der Körper wird halt nicht besser. Mhm. Im Gegenteil. Also diese Schmerzgeschichte ist jetzt seit 10 Jahren ungefähr. Mhm. Das war alles leichter vorher. Mhm.
Ja. Ja, ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man einfach solche Schicksalsschläge erlebt hat, ne? und mit einer Krankheit jeden Tag leben muss, dass man dann irgendwie nochmal anders hart hat. Das kann ich mir vorstellen. Wo ich sage immer, es ist halt nur eine Zahl. So.
Ja, ich fühle mich auch wesentlich jünger.
Wo stehst du gerade? Bei welchem Alter?
Ja, ich glaube knapp über 20.
Mhm. Ja, ich verstehe das total.
Nein, ich bin da hängen geblieben tatsächlich. Also ich weiß nicht. Also ich fühle mich tatsächlich noch wie Anfang 20. Also geistig jetzt gesehen. Ja. Ich bin auch nicht der reife, überreife Mensch oder so. Ich mache auch genauso gerne Dummheiten wie früher. Mhm. Ja, vielleicht nicht ganz so dumm, aber ja. Für jeden Scheiß zu haben, sag ich immer.
Ja. Ja, irgendwie so schon so diese Zerrissenheit zwischen Scheiß machen wollen und froh sein, den Scheiß gemacht zu haben und es trotzdem bereuen. Irgendwie so, da würde ich dich jetzt verorten.
Ja, genau. Ja, ja. So würde ich mich auch beschreiben wollen. Ja. Ja. Absolut. Mhm. Ja. Genau.
Was könnte denn dein Ventil sein, wenn Twitter es nicht ist?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch keins gefunden. Ich suche da ja nach, weil Twitter halt nicht mehr das Ventil ist oder nur noch bedingt. Ich kann es im Moment tatsächlich nicht sagen. Also vielleicht wäre es das Kind, was auch meine Therapeutin mir gesagt hat, dass das vielleicht für mich das Ventil wäre, auch viele Dinge zu vergessen zu machen und einfach eine Aufgabe wieder zu haben. Ich glaube, das könnte das Ventil sein, eine Aufgabe wieder zu haben im Leben.
Ist aber auch nicht ganz so wenig Verantwortung für das Kind dann, ne?
Nee, der Verantwortung bin ich mir tatsächlich bewusst.
Ja. Nee, ich meine auch für das Kind. Also wenn das dann die Ventilaufgabe haben soll, weißt du, was ich meine?
Ja, aber da wird das Kind, glaube ich, nicht viel von mitbekommen. Nee, ja. Nee, nee.
Was passiert, wenn es kein Kind geben wird?
Weiß ich nicht. Ja. Bin ich sehr uneins. Möchte ich auch ehrlicherweise noch gar nicht drüber nachdenken.
Du hast ja auch noch
Zeit. Ich habe noch 3 Jahre Zeit. Insofern schauen wir mal, was passiert. Mhm. Nee, kann ich dir nicht sagen.
Könntest du denn deine Grenze, die du bei 45 gesetzt hast, auch auf 46 erhöhen?
Ja, aber die 50 wäre halt schon... Okay. Geht nicht. Außerdem, wer will mir mit 50 noch haben, davon mal abgesehen.
Okay, Däubel nur eins. Ach weh. Du hast gesagt, bei der geheimen Superkraft, ne?
Ja.
Unsichtbar sein.
Ja.
Warum?
Weiß ich nicht. Ich frage mich einfach, ob ich genauso strange bin wie andere Leute, wenn ich alleine bin. Also ich rede zum Beispiel oft mit mir oder wenn ich im Auto singe, ich singe herzlich gerne und ich weiß nicht, ob andere das auch machen würden. Da würde ich gerne mal Mäuschen spielen.
Das hatte ich letztens, die geheime Superkraft unsichtbar sein, das hatte ich jetzt, in welcher Folge hatte ich das denn vor? 1-2 Folgen, glaube ich, bei Hannah. Mhm. Ich hatte da so ultra Schiss vor.
Warum?
Dass da irgendwie was rauskommt, was ich gar nicht wissen will.
Ja, das kann natürlich passieren.
Okay.
Aber meiner Neugier ist das nicht abträglich. Nein, absolut nicht.
Ja. Aber stell dir mal vor, du würdest jetzt irgendwo sitzen, du wärst unsichtbar und du bist jetzt, weiß ich nicht, hier im Nachbarzimmer und die reden schlimm über uns.
Ja gut, ich habe ja immer die Möglichkeit zu gehen.
Muss aber schnell machen dann, ne?
Ja, klar.
Ah, du bist unsichtbar und schnell.
Und schnell, natürlich. Na, ja, ganz klar, ganz klar.
Ich fände Beamen, glaube ich, ziemlich gut, neben Essen ohne zuzunehmen, was ich ja immer wieder erzähle, das wäre ja eine geile Superkraft.
Ja.
Du hast ja auch gesagt, du würdest mit 1.000 Euro Urlaub machen, Hurtigrouten wäre dein Ding.
Ja, das ist noch so ein großer Traum von mir. Also nicht, dass ich mir den nicht hätte erfüllen können bisher, aber verschiedene Umstände, die dazu geführt haben, dass ich es noch nicht gemacht habe.
Mhm.
Aber ich bin halt ein großer Fan der nordischen Länder, der Wikinger. Ich habe mir ja sogar so ein Teil mal tätowieren lassen.
Okay.
Ja. Und ich möchte gerne einfach mal die Länder bereisen. Einfach mal nicht irgendwie 2 Wochen Malle und irgendwie in der Sonne brutzeln, was eh nicht mein Ding ist. Das fände ich schön, mal die Polarlichter zu sehen. Ja. Das ist noch so ein Ziel. Ja. Da hätte ich Bock drauf.
Und dann auf dem Schiff?
Um Schiff, ja. Ja. Ich bin, weiß ich nicht, ich bin da jetzt auch nicht gebunden. Also ich könnte jetzt auch hinfliegen oder so. Also, aber ich glaube, so die verschiedenen Häfen anzuschippern, das würde mir schon gefallen.
Ja. Hm? Oh, die Polarlichter, das muss so schön sein.
Ja, genau. Ja. Da bin ich auch ein großer Fan.
Und wenn du sagst, du bist so visuell, muss das ja für dich nochmal irgendwie...
Genau, ich werde wahrscheinlich komplett geflasht sein, wenn ich da stehe. Ja, genau.
Ja. Hm. Wie äußerst du das, wenn du total emotional bist und wenn du dann so geflasht bist? Weil du sitzt mir jetzt erstmal gegenüber relativ neutral, erstmal recht zackig so in deinen Antworten. Wie ist das, wenn du emotional total geflasht bist?
Genau das Gegenteil.
Ja?
Ja. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der viel redet oder so, im Gegenteil. Also ich bin schon jemand, der kurz und knapp alles abhandelt und bin halt nicht der Freund der großen Worte.
Mhm.
Deswegen war Twitter halt auch immer ganz toll mit der Zeichenbegrenzung. Ich rede dann einfach nicht und bin dann einfach geflasht. Also ich stelle mir das jetzt vor, gerade mit den Lichtern einfach. Ich glaube nicht, dass ich da großartig irgendwie jubeln würde oder irgendwie immer. Ja. Ich würde wahrscheinlich leise in mich reinweinen oder irgendwie sowas. Mhm. Ja.
Holst du auch nach außen raus mal?
Ja, gerne und viel.
Ja?
Mhm. Auch wieder so ein kleines Ventil von mir. Ja. Also ich bin da nicht der hinterm Berg hält. Wenn es dann so ist, dann ist es dann so. Ja.
Mhm.
Und es war in letzter Zeit leider häufig so.
Ja. Ich habe vor 2 Tagen, habe ich ganz doll geweint und habe gedacht, Alter, du hast ja schon ewig nicht mehr so geheult. Hinterher, als es überstanden war, war es richtig, das war richtig gut. Mhm. Ist das bei dir auch so eine befreiende Wirkung dann auch?
Ja, mhm. Ja, tut gut in dem Moment. Ja. Und dann muss es auch raus. Also es wird mir mehr zu schaffen machen, es nicht rauslassen zu können, mhm, als es in dem Moment zu tun. Ja. Kommt immer auf die Situation drauf an, aber wenn es dann halt sein muss, dann mache ich es auch in der Gruppe. Also, dann ist es so. Ja, ich habe ja die Erfahrung mit Therapie und Gruppentherapie. Ja. Da passiert das halt schon mal.
Ja, passiert.
Ja. Ja, das macht mich jetzt aber auch nicht weniger männlich oder weniger was auch immer.
Im Gegenteil.
Ja, der eine sagt so und der andere sagt so, aber ich finde das schon auch wichtig. Dann. Mhm. Ja.
Aber es wird von dir kein ekstatisches Jubeln geben, ne?
Nein, ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch. Mhm. Also ich bin auch nicht der äußerlich jetzt der Kasper, der da irgendwie, weiß ich nicht, Aufmerksamkeit braucht und mit einem Arm fuchtelt oder sonst irgendwie was. Bin ich nicht. Bin immer sehr introvertiert gewesen. Mhm. Deswegen war auch Twitter halt sehr gut, weil wir halt alle mal irgendwann irgendwie introvertiert waren. Mhm. Ja.
Aber da muss ich noch einmal nachfragen bei einem Twitter-Treffen. Da muss man doch schon irgendwie extrovertiert sein, oder? Also ich habe erst ein kleines gehabt von der...
Nee, ganz andere Situation. Ist aber auch schwierig für jemanden wie mich. Mhm. Aber schwierig für viele Twitterer. Also wenn man so die Reaktion mal merkt, ah, ich traue mich nicht und hier und da. Und das ist schon eine besondere Herausforderung für jemanden wie uns.
Ich wollte es gerade sagen, also ich glaube, da finden sich ganz viele drin wieder. Ich würde mich als sehr extrovertiert dann tatsächlich in solchen Momenten beschreiben. Erstmal hallo, hi. Sowas wie Smalltalk ist für dich wahrscheinlich auch Mittel, ne?
Smalltalk ist das Schlimmste auf der ganzen Welt, ganz ehrlich. Ja, also ich habe das ja im Job ganz häufig und das ist eine Qual. Hm. Weil mich auch das alles nicht interessiert. Hm. Mich interessiert nicht, ob es schönes Wetter ist oder nicht. Das sehe ich selber. Da brauche ich nicht. Ne? Da muss ich mich jetzt nicht mit irgendjemandem drüber unterhalten. Ich führe gerne tiefsinnige Gespräche, aber so Oberflächlichkeiten, da muss ich mich auch nicht mit aufhalten.
Mhm. Hm? Aber auch nicht ganz unanstrengend dann für ein Gegenüber, ne? Das dann versucht, mit dir erstmal anzuknüpfen, wahrscheinlich.
Ja, gut, da bin ich typischer Westfale, das kennst du ja auch. Sturkopf, ne? Es dauert halt, bis man mich hat, aber wenn man mich hat, dann hat man mich auch länger an der Backe. Aber es dauert halt, genau. Also ich bin da kein Rheinländer, der da irgendwie jeden Abend 10 neue Freunde hat und nächsten Tag nicht mehr weiß, dass er die überhaupt mit denen gesprochen hat. Da sind wir ein bisschen anders im Münsterland, ja.
Ja. Sagt man uns aus Westfalen ja auch nach, aber wahrscheinlich...
Nee, weit auseinander.
Nee. Ja, wobei, also mich haben sie wahrscheinlich irgendwie aus dem Rheinland nach Ostwestfalen da abgesetzt, ich weiß nicht. Also ich kann das irgendwie...
Ja.
Ja. Vermutlich, genau. Du hast gesagt, Musik ist für dich das Allerwichtigste.
Ist so. Musik gibt mir die Kraft, überhaupt weiterzumachen, auch in den ganzen schweren Stunden. Und das war immer so, das wird auch immer so bleiben. Mhm. Und ja, das war das größte Ventil, was ich jemals hatte.
Und das wird dir immer bleiben, oder?
Ja, das kann man mir halt auch nicht nehmen. Mhm. Das ist so, ja. Ich bin aber auch sehr verbissen, was das Thema angeht, muss ich gestehen. Also ich bin da sehr intolerant, was Musik angeht. Ich habe viele deiner Folgen ja auch gehört und habe dann nur gedacht, okay.
Was mit meinem Musikgeschmack nicht in Ordnung ist, oder was?
Ja, nicht nur deinem, also von vielen anderen auch. Da bin ich einfach intolerant. Das ist so, ich kann noch nichts mit anfangen.
Ich kann das überhaupt nicht verstehen, diese Intoleranz. Ich verstehe das nicht.
Intoleranz ist aus meiner Sicht sowieso Utopie. Das ist völliger Quatsch. Niemand ist tolerant. Man kann Dinge akzeptieren aber dieses Wort tolerant ist, es reicht doch schon, wenn einer sagt, ich gehe zu Burger King, der andere sagt, ich gehe lieber zu McDonald's. Und die dissen sich dann gegenseitig, weil Burger King ist besser als McDonald's. Da fängt ja schon Toleranz im Kleinen an.
Aber es ist mir vollkommen Latte, also wenn jemand sagt, also ich gehe da oder da lieber hin, ich kann das total tolerieren.
Ja, du jetzt in dem Fall. Also ich jetzt auch, weil es nur um Burger King und McDonald's geht.
Als Beispiel, also ich kann ganz viel Toleranz empfinden für ganz viele Dinge.
Ja, kann ich auch, aber... Es ist halt, es sind viele Dinge, die ich eben nicht tolerieren kann. Und ich glaube, auch viele Menschen nicht tolerieren können. Glaube ich nicht.
Diese Strenge, also wirklich in Bezug auf Musik, wir haben ja schon wirklich in vielen Folgen über Musik gesprochen. Ich versuche das immer zu verstehen. Also es gibt ja etliche Leute, die super, super, super streng sind mit ihrer Musik. Kannst du mir das irgendwie erklären, woher diese, diese Strenge da kommen?
Ja, es ist schwierig. Also wenn ich mir die ganze Gruppe erzähle, ich habe gestern oder vorgestern auch drüber nachgedacht. Diese ganzen Hits, diese ganzen Lady Gagas und wie sie nicht alle heißen, sind ja als Performer irgendwie auch irgendwo bewundernswert. Aber die singen halt immer irgendwie, dass Geld nicht wichtig ist und das nicht wichtig ist und scheffeln Millionen über Millionen. Und das ist für mich unglaubwürdig einfach. Das ist nicht authentisch.
Das begreife ich. Wenn du sagst, für mich ist das nichts, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ne, ich liebe ja nun Hip-Hop, das ist ja wahrscheinlich für dich so Mittel.
Richtig, ja. Genau.
Wie ist es denn jetzt, wenn ich sage, du, ich mag deine Musik nicht und du magst meine Musik nicht? Also das trennt uns dann ja richtig, ne? Also aus deiner Sicht.
Genau, also das ist dann ein Thema, was wir besser einfach irgendwie ausklammern.
Mhm. Ja. Weil du mich dann richtig doof findest dafür?
Nein, das ist so übertrieben jetzt auch nicht. Aber da würden wir halt nicht auf den Nenner kommen, da bin ich einfach nicht tolerant. Ich hab keine Lust, mich über diese Leute dann zu unterhalten, ganz einfach.
Über diese schrecklichen Leute, die Hip-Hop hören.
Alles gute Menschen, gar keine Frage. Aber es ist einfach, ich kann es nicht nachvollziehen. Mhm. Ist schwierig.
Ja. Okay, da aber kommt.
Ich habe auch eine Musikrichtung, muss man dazu sagen, die eben auch die wenigsten gut finden, davon mal ganz abgesehen. Ja. Also Punkrock ist ja nur jetzt doch schon ein Nischenthema.
Du, ich will mal sagen, nicht meins, aber ich kann das tolerieren, ne?
Ja, schön. Ja. Ich leider nicht.
Ja, okay, nächstes Thema. Ich glaube, das lassen wir besser. Ja, aber auch da gibt es ja auf Twitter dann auch immer wieder heiße Kämpfe dann auf der einen oder anderen Seite dann.
Ja, also wie gesagt, mir ist wichtig, dass die Leute, die Musik machen, auch Musik machen können. Das wird halt leider aus meiner Sicht auch immer weniger. Das ist ja alles irgendwie aus der Konserve. Ja, die Texte sind immer gleich und also wenn ich das Radio anschalte, ich weiß nicht, ob da läuft jetzt, es sind ja 10 Lieder, die da rauf und runter laufen den ganzen Tag.
Ach, das ist jetzt schwer für mich, das zu beantworten, weil ich ja nun vom Radio komme und da noch eine andere Sicht drauf habe. Aber
gefühlt ist es so, für mich ist es
ja, gefühlt, es ist nicht so, aber es ist gefühlt.
Nicht den ganzen Tag vom Radio, sondern ne, wenn ich mal Auto fahre und schalte es ein und dann läuft halt irgendwie innerhalb von 10 Minuten 3 Lieder und die hören sich alle gleich an, so schablonenmäßig, dann ist das für mich unemotional und dann ist das für mich eine Verballhornung von Musik.
Du, wir hören jetzt auf mit dem Musikthema. Ja. Ich glaube, es ist besser. Du hast gesagt, du kannst gut zuhören. Oder es ist für dich ein schönes Kompliment, wenn dir einer sagt, dass du gut zuhören kannst. Warum ist dir das wichtig?
Ja, weil das die wenigsten können, glaube ich. Also ich bin auch, wenn mir jemand was erzählt und finde ich das wichtig, dass er mir das erzählt, dann nehme ich das auch ernst, dass er mir das gerade erzählt. Weil er hat ja einen Grund, warum er mir das erzählt. Mhm. Nicht diese Smalltalk-Geschichte, logischerweise. Aber wenn mir jetzt jemand irgendwie was sagen will, dann höre ich das schon zu. Dann finde ich das auch wichtig, zuzuhören. Mhm. Und nicht immer dazwischen zu quatschen, was auch ganz viele können. Ich habe das aber so erlebt, ja, da kriege ich immer Plack. Ja, also soll derjenige eben das auch mal ausreden können. Und ich glaube, das ist eine gute Eigenschaft.
Glaube ich auch. Glaube ich auch. Ja. Ich glaube, ich kann das auch ganz gut.
Glaube auch.
Wenn du jemandem zuhörst, bist du dann auch jemand, der ungefragt Ratschläge gibt oder der dann sich so einfühlt, dass er sagt, du, ich würde dann jetzt aber, oder bist du wirklich erstmal nur auf der Zuhörerebene?
Im Regelfall die Zuhörerebene. Also Ratschläge kann ich immer geben, aber auch wirklich nur, wenn sie dann auch gewollt sind. Also wenn derjenige mich dann drum bittet, was willst du jetzt tun in meiner Situation? Okay. Aber alles andere mache ich eben nicht. Okay. Tun aber leider zu viele.
Ja. Ja. Da erwische ich mich aber auch immer wieder, dass ich dann sofort versucht bin, irgendwie was drauf zu antworten.
Das ist, glaube ich, menschlich und natürlich. Weil man will ja dann auch kommunizieren und man muss ja auch irgendwas sagen und dann ist es oft einseitig nur zuzuhören. Dann muss man halt auch seine Erlebnisse irgendwann kundtun, klar. Aber es dauert halt bei mir. Also soll derjenige erstmal ein bisschen erzählen und dann kann er ja sagen, er möchte irgendwie meine Meinung dazu hören. Ja. Aber ich dränge niemand meine Meinung auf, um Gottes Willen.
Du bist da ja auch erstmal ein bisschen vorsichtig dann wahrscheinlich, ne?
Genau, da kommt wieder der Introvertierte durch und genau, ich bin erstmal ein bisschen Sutsche.
Und der Westfale, der dann sich erstmal zurücklehnt, die Arme verschränkt und sagt, ich gucke mir das jetzt erstmal an, ne?
Genau, was hast du so zu bieten, Kollege?
Ja. Genau. Ja. Oliver, es war sehr, sehr schön, dir zuzuhören. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Sehr viel. Also ist die Zeit schon wieder vorbei, oder? Ja, Wahnsinn. Ja, hat mich sehr gefreut.
Dankeschön.
Ich danke dir.